Personal Wuppertal, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Decolonize Wuppertal, der Podcast. Ich bin euer Host Maili Borowski-Islam, Mitgründerin von Decolonize Wuppertal und werde mit interessanten Menschen über die Themen Kolonialismus und Rassismus sprechen. Für unsere dritte Folge zum Thema schwarzer Feminismus und Kolonialismus habe ich Tara Truderung aus Köln eingeladen, die uns heute online zugeschaltet ist. Tara ist inzwischen eine sehr bekannte Aktivistin zu den Themen Hochschule und Rassismus und unter anderem arbeitet sie auch zu dem Thema schwarzer Feminismus. Auf Instagram nennt sie sich Miss Thunderruff und lässt ihre FollowerInnen an ihrem Widerstand teilhaben. Oft wird sie dabei von ihrem Hund begleitet. Der sitzt, glaube ich, auch heute auf deinem Schoß oder zumindest in der Nähe. Und das lässt direkt mein Herz auf jeden Fall viel höher schlagen, weil ich natürlich auch eine Hundebesitzerin bin. Und vielleicht reden wir auch gleich darüber ein bisschen. Und bevor wir starten, hätte ich gesagt, herzlich willkommen, Tara. Schön, dass du heute dabei bist. Und vielleicht magst du direkt so ein bisschen mehr von dir erzählen, weil ich glaube, das, was ich jetzt beschrieben habe, kann gar nicht so zusammenfassen, was du eigentlich wirklich alles machst.
Hi. Ja, es ist eine sehr interessante Frage. Also erstmal danke für die Einladung. Und zur Info, ja, mein Hund sitzt hier und kann sein, dass der vielleicht gleich mal bellt oder so. Aber müsste eigentlich gehen. Und die Frage nach dem, was ich mache, ist eigentlich, ich muss sagen, das struggle ich selbst im Moment ein bisschen. Und habe so eine irgendwie so eine berufliche Identitätskrise. Irgendwie, weil ich selbst irgendwie nicht so ganz weiß. Also ich bin, als Mensch habe ich natürlich verschiedene Charakterzüge, aber ich sage jetzt mal auf meinem beruflichen Weg, bin ich gelernte Erzieherin und Sozialarbeiterin und habe auch soziale Arbeit jetzt studiert, bis im Master. Und bin durch die Erfahrung in meinem Studium so ein bisschen in den Hochschulbetrieb hineingerutscht. Also nicht also ich lehre nicht an so einer Hochschule oder so, aber ich bin halt so unterwegs in so BIPOC-Hochschulgruppen und in so aktivistischen Kreisen, die quasi die Hochschule so ein bisschen herausfordern, so würde ich das vielleicht nennen. Und bin halt natürlich überwiegend in so einem sozialwissenschaftlichen Kontext unterwegs. Genau. That's me.
Das ist auch das, was du... Danke erstmal dafür. Das ist auch das, was du studiert hast, Sozialwissenschaften.
Ja, ich bin, genau. Also ich habe soziale Arbeit studiert. Ich habe im Bachelor soziale Arbeit studiert und im Master habe ich gute Frage. Wie heißt es nochmal? Management und Pädagogik in der sozialen Arbeit studiert.
Und jetzt musst du uns aber nochmal verraten, wie dein Begleiter heißt.
Achso, mein Begleiter hier, der bei mir sitzt, der heißt Sammy.
Hallo Sammy. Auch erstmal an dich herzlich willkommen. Schön, dass du auch dabei bist.
Ja. Der würde bestimmt jetzt gerade sehr feiern, aber er versteht es, glaube ich, nicht.
Ja. Stimmt, du hast, glaube ich, die Kopfhörer drin, ja. Aber richten ihm auf jeden Fall durch vielleicht eine Streicheleinheit aus, dass er auch bei uns im Podcast herzlich willkommen ist. Mein Hund liegt hier irgendwo auf der Couch rum und hört uns genauso zu und ist aber, glaube ich, ganz entspannt da hinten. Wir haben ja heute die dritte Folge und das Thema passend zum feministischen Kampftag, der ja am 8. März stattfindet, uns das Thema schwarzer Feminismus und Kolonialismus ausgesucht. Und wir hatten dich halt extra auch angefragt, weil uns im Vorfeld einfach auch schon bekannt war, dass auch das eines der Themen ist, mit denen du zu tun hast. Und ich hätte gesagt, dass wir doch direkt in die Thematik mal ein Stück weit einsteigen und vielleicht ganz locker zum Anfang. Was machst du am 8. März?
Tatsächlich morgen, ich glaube für mich einfach oder beziehungsweise es mir gut gehen lassen, Ich wollte auf eine Demo gehen, aber ich fühle mich irgendwie immer noch ziemlich krank. Deshalb gehe ich wahrscheinlich nicht, sondern mache vielleicht einfach einen Wellness-Tag. Einen Self-Care-Tag am feministischen Kampftag. Ja, das ist, glaube ich, so mein Plan.
Das ist auch ein
Das ist, glaube
Statement.
ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass es auch ein Statement ist, so einen persönlichen Streik auch an die Leistungsgesellschaft abzugeben. Natürlich weiß ich aber, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch im Kollektiv die Sache zu starten, aber ich habe im Moment, glaube ich, keine Energie. Ja, genau.
Das kommt manchmal dazu, wenn man eben sehr viel Macht sehr engagiert ist, dass man dann auch schon mal an seine Kapazitätsgrenzen kommt. Das kenne ich zu gut. Und deswegen gönne ich dir von ganzem Herzen deinen Wellness-Self-Care-Tag. Das muss genauso sein und hat auf jeden Fall seine Berechtigung und das eben auch am feministischen Kampftag.
Yes, danke.
Sehr, sehr gerne. Genau, also ich hatte gelesen, dass du eben auch, ich weiß gar nicht, ob es Vorträge oder dass du dazu referierst oder Workshops anbietest, zum Thema schwarzer Feminismus. Magst du uns da vielleicht ein bisschen mehr von erzählen?
Ja, gerne. Also ich würde gerne am Anfang dazu sagen, dass ich es mir wichtig ist zu sagen, dass ich nicht die schwarze Feministin bin und das auch gar nicht sein kann irgendwie. Und mir ist es halt irgendwie in meiner Arbeit wichtig, weil ich das so in der sozialen Arbeit und Sozialwissenschaft und so beobachte, auch so im pädagogischen Bereich, dass halt so diese schwarzen feministischen Perspektiven, das war so, glaube ich, der Anfangspunkt, halt gar keinen Platz haben oder beziehungsweise überhaupt nicht gelehrt werden. Und wir wissen ja alle so ein bisschen, wie das ist mit so White Feminism, auch im sozialen Bereich halt, dass vor allem so weiße Bürgi-Stimmen da sehr, sehr dominierend sind. Und genau deswegen bin ich da irgendwie so ein bisschen reingerutscht, weil ich gerne halt so für die soziale Arbeit halt diese Perspektiven auf so einer praktisch-theoretischen Ebene halt so gerne öffnen würde, beziehungsweise ist das so mein Ziel, sich halt damit zu befassen. Genau. Ja, das mache ich im Moment, aber auch nicht überwiegend, aber auch zu so einem Teil halt. Genau. Wenn ich Anfragen bekomme, ja.
Wenn man uns jetzt zugucken würde, wir zoomen gerade, dann hätte man jetzt gesehen, dass ich auf jeden Fall ganz auf den Kopf genickt habe, weil ich das erstens total interessant finde, was du erzählst und dir da auch absolut zustimme, weil das Gefühl kennen wir bestimmt alle, wenn wir von Rassismus betroffen sind, beziehungsweise auch wenn wir eben zum Thema Feminismus arbeiten und aus einer intersektionalen Perspektive sprechen, dass wir dann ganz oft die marginalisierte Gruppe wieder sind und dass wir ganz wenig Mitstreitende finden. Deswegen finde ich deinen Einsatz und auch deine Intention dahinter, genau das oder schwarzen Feminismus da einen Raum zu geben, auch durch deine eigene persönliche Stimme, absolut wichtig und wertvoll. Also vielen Dank dafür, dass du das machst und auch in deinen verschiedenen Kontexten immer mit einarbeitest. Ich glaube, uns bleibt ja auch eigentlich gar nichts anderes übrig, oder?
Ja, voll. Also ich weiß halt nicht, natürlich, also ich finde, natürlich bin ich mehrfach marginalisiert, aber es gibt ja eindeutig Menschen, die noch mehr marginalisiert sind als ich mit meinem mittlerweile auch Akademiker-Ass irgendwo die in Hochschulen so rumtingelt. Und das ist mir halt irgendwie so, also ich finde es halt krass, wenn man so unsere Perspektive schon nicht ernst nimmt, wie wenig ernst nimmst du denn andere Perspektiven? So, also weißt du, was ich meine? Weil ich meine, wir sind so zum Beispiel, keine Ahnung, der deutschen Sprache irgendwie mächtig und so weiter. Und dann bin ich so in sozialwissenschaftlichen Kreisen und merk so, okay, du nimmst mich nicht mal ernst. Wie wenig ernst nimmst du noch marginalisiertere Menschen in dieser Gesellschaft, die überhaupt gar keinen Zugang haben zu diesen Räumen? Und das finde ich halt so immer wieder krass, auch so im sozialwissenschaftlichen Kontext oder auch in der Praxis der sozialen Arbeit. Also, keine Ahnung, ich bin, wie gesagt, bin Erzieherin und habe da auch Arbeitserfahrung in Wohngruppen oder als Sozialarbeiterin bei verschiedenen Trägern und in verschiedenen Bereichen. Und da siehst du halt, wie krass, finde ich. Also man sagt so dieser Bereich, ja, das ist so der Soziale und so. Und dann gehst du so da rein und du merkst so, ey, krass, was da abgeht. Also wie wenig, also natürlich findet da ein Prozess statt, aber es ist halt immer noch krass, wie viel Unterdrückungsmechanismen da wirken und vor allem mit dem Hintergrund, dass so getan wird, als ob es nicht so wäre. Und das ist halt so, das finde ich halt krass.
Und ich glaube, das beschränkt sich ja auch gar nicht auf nur den sozialen Raum, sondern das ist ja wirklich das Bild unserer Gesellschaft. Im Endeffekt haben wir diese Strukturen, die eben dann Rassismus und dann auch noch mal, wenn man mehrfach marginalisiert ist, ja, die das einfach komplett befördern und absolut nicht zum Abbau dessen beitragen. Und ich finde, du sagst das ganz richtig. Wir sprechen schon aus einer privilegierteren Perspektive. Wir unterhalten uns über die Themen, sitzen hier für einen Podcast, können das irgendwie schon in die Gesellschaft reintragen, haben Plattformen, worüber wir uns mitteilen können. Aber wie viele Personen haben das nicht, ne? Und ja, und wenn man uns dann schon nicht wirklich ernst nimmt in überwiegend weiß gelesenen Räumen, wie ist das erst für die Menschen, die diese Plattform nicht haben? Das ist auch immer eine Frage, die ich mir eben ganz oft stelle und versuche das in dem Wirken irgendwie mitzudenken und da auch immer so einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Wie empfindest du das denn? Fällt dir das leicht, diesen Perspektivwechsel oder ich weiß gar nicht, oder diese Perspektiverweiterung vielleicht ist es das, es ist ja nicht ein wirklicher Wechsel, den wir dann vornehmen, sondern es ist eine Erweiterung, würde ich sagen. Wie lässt sich das bei dir, bei den Themen, für die du arbeitest und auch nochmal explizit mit der Thematik schwarzer Feminismus verbinden? Also wie leicht fällt dir das?
Boah, ich finde es mega schwierig. Also ich für mich finde das richtig, richtig schwierig, weil, und das ist so was, mit was ich auch irgendwie ständig irgendwie so hadere, ist einfach der Punkt so, wo ich mir immer überlege, ist es richtig, dass ich das überhaupt mache? Weil, also ich habe eine weiße Mutter, ich bin mixed und es ist halt immer so ein Ausloten zwischen. Wem geben wir auch Raum? Also wie checkst du auch selbst deinen, also wie check ich so selbst meine Privilegien? Und ich denke mir voll oft so, vielleicht ist es jetzt gar nicht der richtige Raum, dass ich jetzt zum Beispiel hier sitze. So. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ich ja trotzdem irgendwie einen Job mache und ich will jetzt sagen, die Expertise habe, aber ich habe ja irgendwie eine Expertise darin. Ich glaube, es ist halt immer wichtig, irgendwie so zu reflektieren, auch für mich selbst, oder halt auch in dieser ganzen Struktur. Wem gebe ich den Raum? Was sage ich? Nehme ich jetzt jemanden den Raum weg? Und inwieweit ist man eher vielleicht auch so, so eine Tür öffnende Person? Also, das will ich jetzt auch nicht für mich in Anspruch nehmen, aber ich versuche, das immer wieder irgendwie mir vor Augen zu führen. Und ich finde es halt so krass, auch jetzt in Bezug zum Beispiel so zu schwarzem Feminismus. Du bist halt dann in so Räumen unterwegs und du merkst so, du bist oft irgendwie auch die eine der einzigen Personen, die sich mit dieser Thematik halt auseinandersetzt, auf so einem theoretischen Level, also auch auf so einem wissenschaftlichen Level in zum Beispiel dem Raum Hochschule. Und ja, wie geht man damit um? Das ist halt eine ständige Frage, die ich mir halt irgendwie stelle. Und ja, keine Ahnung. Das war jetzt gerade ein bisschen dahingestammelt. Aber es ist schon so, dass es der Umgang, also ich würde mir, es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, das ist irgendwie eine easy peasy Sache und ich habe da irgendwie ein krasses Selbstbewusstsein darin, was ich tue.
Ich glaube, das, was ich jetzt daraus mitnehme, ist halt wirklich der Punkt, sich immer wieder neu zu hinterfragen, immer wieder seine Privilegien zu checken und abzugleichen, ne?
Ja, und vor allem auch, ich glaube, was halt so, ich habe in Akademia jetzt so das Gefühl, also beziehungsweise immer die Angst, dass ich genauso werde wie Leute, über die ich mich halt irgendwie abfacke. Also es gibt ja so in so akademischen Räumen, jetzt mal abgesehen, welche, also so, du bist halt auf so einem Elfenbeinturm, ne? Also du bist halt so in so einem System drin, was halt sich so komplett abhebt, halt irgendwie, finde ich. Und die Frage ist halt, wie schaffst du das, auch damit halt irgendwie umzugehen, dass du nicht irgendwie irgendwann so eine abgehobene Akademikerin bist, die da rumläuft und meint, sie hätte das Wissen von dieser Gesellschaft halt irgendwie gepachtet, so. Und ist halt irgendwie komisch. Und man will ja auch keine Gatekeeperin sein, ne? Also so jemand, der halt die Türen für andere dann eher so verschließt und die so für sich selbst irgendwie in Anspruch nimmt.
Hast du denn das Gefühl, dass das Thema schwarzer Feminismus an der Hochschule überhaupt Thema ist?
Absolut überhaupt nicht. Kein, überhaupt nicht.
Aber das ist ja dann, da würde ich genau da anknüpfen, wo du gerade aufgehört hast. Aber das ist ja genau auch eine Möglichkeit, wie du das vorhin schon beschrieben hast, ne? Türenöffnerin irgendwie zu sein. Und das Thema ist vielleicht noch nicht an der Hochschule angekommen, aber durch deine Präsenz in verschiedenen akademischen Zusammenschlüssen wird es vielleicht irgendwann dazu kommen. Hast du da Hoffnungen oder sagst du, ganz weit weg sind wir da?
Ich glaube, die grundlegendere Frage ist eher, wie viel Hoffnung ich in Hochschulen stecke. Und das ist ehrlich gesagt keine. Und es ist ja, also ich meine, es gibt ja schwarze Feministinnen, die im Raum Hochschule unterwegs sind und die auch sehr, sehr gute Arbeit leisten, die es schon gibt. Und die machen das halt seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie so eine Pionierin auf dem Gebiet bin, ne? Also das muss man halt ganz klar so sagen, es ist nichts Neues. Also schwarze feministische Kämpfe an deutschen, also auch an deutschen Institutionen, die finden ja schon seit eh und je statt. Und das, was mich eher so, glaube ich, beschäftigt, was ich halt so krass finde, da ich ja in der Sozialwissenschaft unterwegs bin, ist halt so dieses Ding, wie wenig Platz das Grundgerüst von schwarzem Feminismus da Platz hat. Also wenn wir da von Feminismus sprechen, dann kommt es eher, wie gesagt, aus so einer weißen bürgerlichen Mitte und so ein weißer Feminismus. Aber ich glaube halt, dass die Ansätze von schwarzem Feminismus widersprechen dem halt oft. Und also zum Beispiel mit der Frage Reform oder Revolution. Oder Reformen innerhalb von Institutionen, inwieweit die halt Sinn machen oder ob man nicht darüber nachdenken sollte, die Institution abzuschaffen, zum Beispiel. Also es gibt da ja verschiedene Ansätze und ich finde einfach, dass bestimmte, ich sag mal, radikalere Ansätze ja da kein Gehör, wenig Gehör finden und auch aus dem Diskurs halt immer wieder ausgeschlossen werden, weil sie entweder als zu radikal, zu emotional, dann bist du selbst betroffen. Wieso hast du überhaupt eine, kannst du überhaupt irgendwie eine wissenschaftliche, objektive Meinung zu dem Ganzen haben und so? Also das zieht ja, das hat ja verschiedene Muster in der Ausgrenzung im sozialwissenschaftlichen Diskurs mit sich. Und ich muss sagen, ich hege halt keine Hoffnungen in das Bildungssystem, was wir derzeit haben. Und da sind halt Hochschulen mit einbegriffen. Ich glaube, man muss das Ganze halt komplett neu denken und strukturieren. Deshalb, also ich führe so den Kampf an Hochschulen. Aber trotzdem im Hinterkopf zu haben, dass eigentlich ich nicht daran glaube, dass die Hochschulen das Problem lösen werden.
Okay, darauf möchte ich gleich nochmal zurückkommen, weil das ist auch ein super, super interessanter Denkanstoß, den du mir da gerade mitgegeben hast. Vorher würde ich aber, weil wir wissen natürlich nie, wer so einschaltet und wie da so das Grundwissen ist, nochmal abklären, was ist eigentlich schwarzer Feminismus und was ist weißer Feminismus? Magst du das vielleicht nochmal erläutern?
Okay, ich versuche es mal ganz kurz nach meinem Erkenntnisstand zusammenzufassen. Also wir haben, dadurch, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, feministische Strömungen, die dagegen ankämpfen. Dadurch, dass es aber noch andere Unterdrückungsmechanismen, wie zum Beispiel Rassismus gibt, werden ja seit auch eh und je unter anderem, ich sage jetzt Frauen, aber ich möchte natürlich nicht in so einem binären Geschlechtersystem denken, aber ich beschäftige mich überwiegend mit Frauen, weil ich auch selbst eine bin. Ich bin aber der Meinung, dass andere natürlich auch gehört werden sollten. So, aber dass schwarze Frauen halt ausgeschlossen werden, auch aus diesem feministischen Diskurs. Das heißt, man hat im weißen Feminismus Ziele, Einstellungen, Theorien, die den Bedürfnissen von unter anderem schwarzen Frauen nicht gerecht werden. Und deshalb, glaube ich, hat sich so die Strömung von so schwarzem Feminismus herauskristallisiert, weil es einfach mit der Grund war, dass sie in so weißen feministischen Strömungen halt nicht gehört oder berücksichtigt wurden. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich mich für mich viel halt mit so schwarzem Feminismus entweder so im deutschen oder im afroamerikanischen Kontext befasse. Ist ja natürlich aber auf dem afrikanischen Kontinent und auch so im südamerikanischen Kontext auch natürlich super viel schwarzen Feminismus gibt, mit dem man sich natürlich auch irgendwie auseinandersetzen sollte.
Ja, absolut. Und vielleicht nochmal zu deinem Verständnis, weil du hast es jetzt gerade auch schon aufgegriffen, du identifizierst dich als Frau, du bist eine Frau und hast aber trotzdem auch nochmal erwähnt, klar, das ist ein binäres Denkmuster, wenn wir jetzt nur von weißem und schwarzem Feminismus an der Stelle sprechen. Wie definierst du für dich Feminismus im Allgemeinen? Also was muss dazugehören, damit es ein Feminismus ist, der nicht ausgrenzt und eben nicht unterdrückt oder diese Unterdrückungsmechanismen des Patriarchats mit unterstützt.
Also ich definiere für mich Feminismus so, dass ein Feminismus für mich wäre, wenn man alle Ismen und alle Unterdrückungsmechanismen, die es gibt, da berücksichtigt und sowas wie zum Beispiel auch Mehrfachmarginalisierungen als Konstrukt sieht und annimmt. Und die halt natürlich im Endeffekt auch beseitigen möchte. Und genau. Ja. Und für mich, ich finde, was voll häufig irgendwie auch so im Mainstream-feministischen Diskurs immer wieder vergessen wird, ist für mich, ein Feminismus ist inhärent eigentlich, also mein Verständnis von Feminismus ist inhärent kapitalismuskritisch beziehungsweise antikapitalistisch. Also weil das bedeutet, dass, weil das finde ich halt immer so krass. Also wenn man sich so in Deutschland zum Beispiel jetzt diesen Mainstream-Feminismus anguckt und sich so anguckt, wer da führend irgendwie ist. Da fehlt mir wirklich immer radikale Kapitalismuskritik oder Antikapitalismus, weil das bringt halt niemandem was, wenn wir neue Hierarchien aufbauen oder da jetzt irgendwie mal so ein paar Frauen irgendwo oben sind und eine feministische Bewegung irgendwie anführen oder meinen, das zu tun und halt immer wieder auch in so einen Reformismus oder wie man das nennt, auch verfallen oder auch so eigene Kapitalwünsche quasi nach oben stellen. Also eigentlich geht es in meinem Verständnis von Feminismus geht es auch um radikale Umverteilungsprozesse, was Ressourcen angeht zum Beispiel.
Und da könnten wir direkt wieder an das, was du vorhin gesagt hattest, anknüpfen, nämlich Thema Hochschule. Du hattest gesagt, du betreibst deine Kämpfe sozusagen an Hochschulen, aber für dich ist eigentlich nicht das Ziel, dadurch Hochschule besser zu machen, sondern...
Naja, Hochschule als Institut, also die Hochschule als Institution an sich mit ihren Strukturen in Frage zu stellen und die zu bekämpfen, weil ich einfach finde, dass es da Strukturen gibt, die immer wieder halt Gewalt reproduzieren, weil das halt eine Hierarchie ist, die da aufgebaut wird, die halt immer wieder Menschen ganz klar ausgrenzt und ein paar Leute quasi an die Spitze bringt, was, finde ich, uns halt nicht weiterhilft.
Und was wäre für dich ein alternatives Modell, was du ja in deinem Kopf als vielleicht auch Zielvision vor dir trägst, wenn du daran denkst?
Naja, ein alternatives Modell wäre für mich zum Beispiel, dass Bildung für alle Menschen gleich zugänglich ist, alle Perspektiven gesehen und gelehrt werden und sowas zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Beispiele. Also zum Beispiel auch, dass einfach mal dieser Forschungshabitus, der an deutschen Hochschulen herrscht, überdacht wird, weil der halt auch ganz klar kolonialen Denkmustern entspringt. Also dieses über etwas Forschen finde ich halt irgendwie, also aus bestimmten Perspektiven finde ich es halt kompletter Quatsch. Also wie viele weiße Leute gibt es in Deutschland, die über in Anführungszeichen Leute mit Rassismuserfahrungen forschen, wo ich mir so denke, lass doch die Leute mit Rassismuserfahrungen sprechen. Also so. Und da wird ja ein ganz, also da wird ja ein richtig krasses System halt aufrechterhalten, was meiner Meinung nach halt immer wieder so auch so Gewalt legitimiert.
Ich stimme dir absolut zu, ja, das sehe ich auch. Und das war zum Beispiel für mich auch einer der Gründe, warum ja, Hochschule irgendwann für mich dann kein Thema mehr war. Und ich weiß, dass, ja, das ist, glaube ich, aus der Forschung bekannt, dass ganz viele Menschen mit internationaler Familiengeschichte, die das erste Mal in der Familie sozusagen auch studieren dürfen, können, wie auch immer, dieses Problem des irgendwann vielleicht sogar Abbrechens teilen und dass die Quote da ziemlich hoch liegt. Und das kann kein Zufall sein. Also das, was du gerade gesagt hast, unterstützt ja genau diese These und ist in letzter Konsequenz quasi das Resultat dessen, dass viele Dinge einfach noch auf ja, kolonialistischen Denkweisen fußen und ja, sich nicht viel wirklich geändert hat. Damit für alle die Verbindung nochmal ganz klar ist. Also das Thema ist in erster Linie schwarzer Feminismus und Kolonialismus, aber das Ganze kann man natürlich nie von den Gegebenheiten, die eben äußerliche Umstände ja sozusagen in der Welt dastehen lassen, trennen. Und deswegen müssen wir, wenn wir über schwarzen Feminismus und auch über Kolonialismus und Rassismus sprechen, auch immer solche Dinge mitdenken und auch nochmal an Institutionen genau oder bei Institutionen genauer hinschauen, wie ist es da überhaupt möglich, über schwarzen Feminismus vielleicht auch zu sprechen und wo braucht es das einfach viel mehr? Und das natürlich Hochschule, weil dort eben Wissen vermittelt wird, auf jeden Fall ein wichtiges Element, beziehungsweise ein wichtiger Ort, wo schwarzer Feminismus die Thematik einfach nicht fehlen sollte, aber es leider dennoch tut. Ich hätte gesagt, um auch noch mal auf die Thematik jetzt noch mal komplett zurückzukommen, wann hat schwarzer Feminismus für dich in Deutschland eigentlich Einzug erhalten und in welcher Form? Und vielleicht auch, wer sind eigentlich deine Vorbilder?
Also ich glaube, dass schwarzer Feminismus was ist, was existiert, seitdem es schwarze Menschen gibt. Also ich weiß, ich tue mich immer so schwer damit, so da so irgendwie so Zahlen oder so, weil ich mir immer denke, irgendwie so, was definieren wir denn als schwarzen Feminismus? Also sind Überlebenskämpfe von zum Beispiel schwarzen Frauen nicht per se halt auch schwarzer Feminismus? Also muss es ein akademisches, theoretisches Konstrukt haben, um es als schwarzen Feminismus anzuerkennen? Weißt du, wie ich das meine? Also man könnte ja sagen, okay, die und die Person hat irgendwie schwarzen Feminismus geprägt, aber das würde ja gleichzeitig alle Menschen, die sich, die feministisch leben zum Beispiel, würde das ja einfach ausklammern. Deswegen finde ich, es gibt natürlich super krasse Menschen, so Pioniersarbeit von schwarzen Feministinnen und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich tue mir da mittlerweile irgendwie schwer, das zu definieren und da auch so, ja, das irgendwie so festzulegen, weil ich daran irgendwie nicht so ganz glaube.
Könnte man so denken. Also. Sorry, ich hatte nur gesagt, ich finde, das ist eine absolut legitime Aussage dazu, weil ja, also wird von wem auch immer definiert, ne? Und in welchen Zusammenhängen. Und wenn wir dann ein sozusagen Startdatum festlegen, macht es dann nicht einfach das, was zuvor in der Geschichte schon gelaufen ist, einfach kaputt, ne? Und ich finde, das ist eine absolut legitime Antwort dazu. Danke.
Und natürlich, also ich könnte jetzt Name-Dropping machen, ne, und so Sachen erzählen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Mai Ayim, Natasha Kelly, Farbe bekennen, was, also es gibt ja super viele schwarze Feministinnen, die den Diskurs natürlich geprägt haben. Und die auch wichtig, die machen auch wichtig, richtig krasse Arbeit machen, gute Arbeit machen, wichtige Kämpfe führen. Aber wie gesagt, was definiert man als schwarzen Feminismus? Muss ich da zuerst ein Buch schreiben oder also, ne? So. Und ich beschäftige, wie ich ja vorhin schon so gesagt habe, so im afroamerikanischen Kontext damit. Und ich bin, also ich bin halt zum Beispiel riesen Angela Davis-Fan. Aber weil die halt auch irgendwie so mit ihrer Arbeit so mich ein bisschen so geprägt hat. Aber man sollte trotzdem halt natürlich irgendwie immer überlegen, ob man Einzelpersonen so halt so auf so ein Podest stellen möchte. Natürlich haben wir alle halt irgendwie so ein bisschen unsere, so in Anführungszeichen, so Role Models. Aber vielleicht, also ich mache mir da halt immer so Gedanken drüber, oder beziehungsweise auch sehr in letzter Zeit halt, wie man das hinbekommt, das Kollektive dabei mehr zu sehen. Also das. Weg von so individuellen, sondern eher so dieses Kollektive, was ja, was so geschafft wird. Aber wie gesagt, ich bin da im Moment auch sehr in der Findungsphase.
Danke, dass du da deine Gedanken
Genau.
mit uns teilst. Ich finde, da hast du etwas unfassbar Wichtiges gesagt. Also dieser kollektive Gedanke. Ich glaube, das ist etwas, was mich sowieso immer ein Stück weit begleitet. Ich habe gerade so an diese Thematik gedacht, dass ja, Patriarchat doch eigentlich nur funktioniert, weil die Männer schon früh erkannt haben und ich glaube eigentlich auch Frauen, aber das wurde halt unterdrückt, dass Netzwerkarbeiten einfach unfassbar wichtig ist. Und das ist ja genau dieser kollektive Gedanke, der ja auch dahinter steckt. Ich muss nicht alleine etwas schaffen, sondern man kann es auch in der Gemeinsamkeit schaffen und vor allen Dingen.
Du kannst es alleine halt auch nicht schaffen.
Ja,
Also das
richtig.
ist so. Nee, du kannst es alleine halt auch nicht schaffen. Also das ist so, also du, das ist es, also auch wenn du wollen würdest, ich glaube nicht, dass du es kannst. Also, weil ich zum Beispiel, also ich merke das, weil du hast ja vorhin irgendwie gesagt, so mittlerweile irgendwie so bekannte Aktivistin, so, ne? Also natürlich kennen mich halt irgendwie viele Leute, das hat bestimmte Rahmenbedingungen oder bestimmte Sachen. Haben das halt so ergeben, dass dem so ist, ne? Bestimmt auch zählt da sehr viel so Charakterzüge vielleicht von mir dazu, aber natürlich auch sehr viel Glück und natürlich auch, dass ich zum Beispiel mixed bin, so, also das und auch wie gesagt so deutsche Sprache, dies, das, anderes. Ja, ich habe ja bestimmte Voraussetzungen, warum das so ist. Ich finde es halt so, Bei mir ist das halt irgendwie so von bekanntheitsmäßig ist es so irgendwann so völlig eskaliert, wo ich auch so ganz viele Follower auf Instagram irgendwie so bekommen habe, war halt so, als es so richtig irgendwie so in Anführungszeichen geknallt hat mit meiner Hochschule. Und ich merke halt immer wieder, dass ich mir das sehr schwer tue, so einen, also manchmal habe ich so Begebenheiten, wo Leute zu mir kommen und ich merke, die himmeln mich so ein bisschen an. Oder für die ist es so was Großes, mich zu treffen. Und ich denke mir immer so, hä, ich bin irgendwie so, ich sitze hier in meiner 45 Quadratmeter Bude. Ich mache zwar natürlich Arbeit, aber die Arbeit, die ich mache und den in Anführungszeichen Bekanntheitsgrad, den habe ich ja nicht erreicht, weil ich das alleine gemacht habe. Das wäre ja alleine überhaupt gar nicht möglich gewesen. Auch so der Widerstand zum Beispiel bei mir in der Hochschule, das ist, hat ja nur stattgefunden, weil ich in meinem Rücken ein Netzwerk hatte und eine Community hatte, die mich da immer wieder gepusht hat, die mit mir immer wieder dorthin gegangen ist, die zu mir immer wieder gesagt hat, mach weiter, die mir immer wieder mit ihrem Wissen, mit ihrer psychologischen Arbeit, mit ihrer Unterstützung, mit ihrer Liebe und so weiter, mich quasi so dorthin gebracht haben, wo ich jetzt bin. So, und dann bin ich ja nicht die Hashtag Feminist Icon of the Year irgendwie, sondern das ist ja was Kollektives.
Absolut. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und ja, genau das war ja eben auch mein Gedanke zu sagen, dieses trotzdem muss man ja da einhaken, das, was uns ja im Kapitalismus vor allen Dingen auch suggeriert wird, ist, du musst es alleine schaffen, ne? Du bist diese eine Person. Du bist diese eine Frau, die die Führungsposition bekommt. Oder du bist, ja, du bist irgendwo immer diese Einzelkämpferin, ne? Und ich finde, das ist etwas, womit ich beispielsweise auf jeden Fall groß geworden bin. Es gibt immer nur diese eine Disney-Prinzessin. Es gibt immer nur diese, eine Person, diese eine Frau, die es irgendwie geschafft hat und die ist einfach auch ganz anders als alle anderen Frauen, was ja einfach absoluter Bullshit ist, wenn man es ganz ehrlich mal runterbricht. Und ich finde es umso schöner, dass inzwischen einfach, ich glaube, das hat auch einen Teil vielleicht mit der Globalisierung zu tun, dass einfach diese Netzwerkarbeit viel einfacher möglich ist. Genau, ich möchte von diesem Gedanken weg, ich muss etwas alleine schaffen. Ich finde es einfach viel bereichernder zu wissen, nein, ich muss das gar nicht alleine schaffen. Wir können das gemeinsam angehen und wir können gemeinsam etwas erreichen und sollten es auch. Und vielleicht auch sogar so weit denken, Feminismus ist ja nicht nur Aufkämpfen von Frauen beziehungsweise vom Patriarchat unterdrückten Personen, wird es ausgetragen, sondern es sollte ein gesamtgesellschaftlich angegangenes Thema sein. Und da sind natürlich Männer genauso angesprochen.
Ja, voll. Also wenn wir uns als Gesellschaft halt irgendwie heilen müssen, dann muss das halt so all around sein.
Ich könnte mit dir stundenlang weiter quatschen. Ich merke gerade, dass mich das total positiv bereichert, was du alles mit mir geteilt hast heute und wie deine Ansichten zu vielen Dingen sind. Und ich sehe auch, abgesehen von unseren Hunden, haben wir da auf jeden Fall noch mehr Gemeinsamkeiten, was mich total freut. Weil wir jetzt am Schluss sind, hätte ich gesagt, magst du vielleicht erstens deine Inspirationsquelle mit uns teilen? Wir versuchen ja immer, unseren HörerInnen etwas mitzugeben. Entweder eine Bücherempfehlung, einen tollen Film, den man gesehen hat, oder auch etwas ganz anderes. Ja, was ist es bei dir?
Ich habe mich dazu entschieden, aber ehrlich gesagt nur, weil es gerade vor mir liegt, aber weil ich es sehr wichtig finde, das Buch von Bell Hooks, Die Bedeutung von Klasse. Und auch, jetzt wo es mir einfällt, von Bell Hooks aus derselben Reihe vom, ich habe das jetzt vom Unrast Verlag vor mir und in deutscher Fassung, Feminismus für alle. Für so Grundlagen.
Danke dir. Ja, doch, das ist, glaube ich, eine ganz gute Empfehlung. Schaut da gerne mal rein. Unrast Verlag ist sowieso eine ganz gute Anlaufstelle zu vielen linken Themen, aber eben gesellschaftlich super wichtigen Themen. Und ja, wir haben dann ja unsere Quizstunde. Ich werde noch die Fragen von der letzten Folge zum Thema Black History Month, da dürft ihr auch gerne noch mal reinhören, aufklären, aber vorher hören wir uns an der Stelle noch einmal die Fragen für diese Folge von Tara an.
Okay, Also erste Frage, es gibt eine sehr bekannte Rede von einer Person, die heißt Ain't I a Woman? Bin ich etwa keine Frau? Und meine Frage ist, in welchem Kontext und wann ist diese Rede und wer, von wem ist diese Rede entsprungen? Nennt man das so? Genau. Das wäre die eine Frage. Oh Gott, Moment. Die zweite Frage ist, nenne mir drei schwarze Feministinnen im Hochschulkontext, also die zum Beispiel ProfessorInnen sind. Und dritte Frage, dazu noch drei Arbeiten von den Personen.
Boah, du machst es den Leuten nicht so
Machst
ganz leicht. Ja, voll, richtig coole Fragen. Dankeschön erstmal.
Ja, do your research, Leute, do your research.
Sehr gut. Dürften unsere ZuhörerInnen dich denn in dem Kontext eventuell sogar auch nennen?
Nein, das wäre zu einfach.
Na gut, ihr habt's gehört. Tara, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute deine Gedanken mit uns geteilt hast. Ich würde dir einfach noch einen sehr, sehr schönen Donnerstag wünschen und einen schönen Entspannungs-Wellness-Healthcare-Tag am 8. März. Und ich hoffe, wir kriegen uns in anderen Kontexten mit, treffen uns vielleicht tatsächlich auch mal im realen Leben, vielleicht ja sogar mit Hunden. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du heute mit dabei warst. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch an dich. Was machst du eigentlich am 8. März? Habe ich gar nicht gefragt.
Ha. Ja, am 8. März. Ich bin morgen tatsächlich auf der Demo und muss dann aber relativ schnell wieder von der Demo weg und kuratiere eine Ausstellung, die wir zu den
Krass.
internationalen Wochen gegen Rassismus am 11. eröffnen werden. Und ja, wenn du Zeit und Lust hast, du bist natürlich auch herzlich eingeladen. Ansonsten, ja, wir haben für die internationalen Wochen, jetzt mache ich nochmal doch einen Werbeblock, ganz viel vorbereitet. Also, liebe HörerInnen, kommt nach Wuppertal, kommt zu den Veranstaltungen. Das Ganze findet ihr auf unserem Instagram-Kanal und auch die Fragen, die Tara gestellt hat, dürft ihr gerne in den Kommentaren beantworten. Wir sind gespannt, was da so an Antworten kommt. Okay, dann kommen wir nochmal zu unserem Quizteil zurück. Und letztes Mal, in unserer letzten Folge, hatte Phyllis nämlich gefragt, wann wurde das erste Mal der Black History Month gefeiert? Und die richtige Antwort lautet 1926. Vater J. Woodson, der sogenannte Vater der schwarzen Geschichte, fing mit der N-Wort History Week zum Jubiläum, 50. Jubiläum der Abschaffung der Sklaverei mit dieser Woche an, wo eben die schwarze Geschichte nochmal gefeiert werden sollte und diese ganzen Errungenschaften, die durch schwarze Menschen in die Welt getragen wurden. Und 1970 wurde das Ganze dann namentlich geändert zum Black History Month. Und mit dem Namenswandel kam eben auch eine Verlängerung, weil erstens war es ja nur eine Woche und ja, so wurde es eben zu einem ganzen Monat, wo man die schwarze Geschichte feiern konnte und das ist ja bis heute noch so. Die zweite Frage, die Phyllis stellte, war, wie lange hatte Deutschland Kolonien? Und die richtige Antwort wäre von 1880 bis 1919, also 39 Jahre. Und man kann tatsächlich sagen, dass 1914 Deutschland von der Fläche her das drittgrößte Kolonialreich waren hinter den britischen Kolonien und den französischen. Von der Bevölkerungszahl war Deutschland jedoch die viertgrößte Macht hinter den Niederlanden. Und kommen wir zur letzten Frage. Wo fand die Kongo-Konferenz statt? Diese fand in Berlin, also in Deutschland, statt Und zwar ging sie vom 15. November 1884 bis zum 26. Februar 1885. Und der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck lud dazu ein, über die Handelsfreiheit am Kongo und am Niger zu sprechen. Genau, das waren die Quizantworten. Ich kann eigentlich gar nichts anderes mehr sagen, außer ich wünsche allen einen tollen 8. März. Ja, setzt euch ein, bleibt kämpferisch und stark und denkt an kollektives Denken, an Netzwerkarbeiten. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.
Decolonize Wuppertal, der Podcast.